Also was Fakt ist, wir FotografInnen sind Milchbauern. Also es gibt einfach zu viele von uns, nur mit dem Unterschied, dass wir nicht subventioniert werden. Und da leiden ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns drunter.
Moin, mein Name ist Nils-Henrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und hätte davon heute gerne wieder die ein oder andere beantwortet bekommen. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommen Begeisterung, Leidenschaft und Liebe zur Fotografie? Und weil das alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner ist leidenschaftlicher Fotograf, leidenschaftlicher Ehrenamtler als Co-Wettbewerbsleiter des BFF-Förderpreises und leidenschaftlicher Philosoph, wenn es um fotografische Fragen geht. Für mich wäre es ein Albtraum, mit ihm in einem Studio einen Schreibtisch zu haben, weil die ebenfalls leidenschaftlichen Diskussionen wahrscheinlich dafür sorgen würden, dass keiner mehr arbeitet. Hallo Hendrik Lüders.
Moin. Danke für die Vorstellung, das finde ich total gut. Ich widerspreche allerdings.
Du bist nicht leidenschaftlich.
Ich bin nicht leidenschaftlich.
Das tut mir leid.
Ich bin Norddeutscher und wir mit unserem protestantischen Ernst, uns liegt sowas wie Leidenschaft ja gänzlich fern eigentlich.
Ich dachte, du hättest in Bielefeld studiert.
Ja, studiert in Bielefeld, aufgewachsen knapp südlich von Hamburg. Viele würden es nicht mehr Norddeutschland nennen, aber ich bleibe dabei. Und lebe auch schon lang genug wieder
hier.
Das
ist großartig. Ich habe bis jetzt immer gedacht, dass du das Fischige in deiner Aussprache dir irgendwie im Laufe der Zeit angeeignet hast. So wie die Wahl, nee, wie heißen die? Die Provinz-Berliner sich das Berlinern irgendwie so ein bisschen aneignen, sobald sie irgendwie in der Nähe der Spree sind.
Nee, tatsächlich bin ich aufgewachsen in Niedersachsen und meine Großeltern haben in Schleswig-Holstein gelebt. Mein Opa konnte auch nur platt. Das bedeutet, ich habe, glaube ich, nie einen ernsthaften Dialog mit meinem Opa geführt, weil wir uns gegenseitig nicht verstanden haben.
Ah, das ist schade. Also wenn du ihn später kennengelernt hättest, dann hättest du wahrscheinlich die Motivation entwickelt, seine Sprache anzueignen, um dich mit ihm unterhalten zu können.
Das Gute ist ja aber, wenn man als Kind die Großeltern nicht versteht, bei denen man die Sommerferien verbringt auf dem Bauernhof und so Ferien macht und so und Ärger bekommt, dann kriegt man das gar nicht mit. Das heißt, wenn ich irgendwie was beichten musste, was ich irgendwie kaputt gemacht habe oder so, bin ich immer zu meinem Opa gegangen, nicht zu meiner Oma, weil es eh keinen Ärger gab, weil wir nicht miteinander reden konnten.
Aber er hat dich dann schon verstanden?
Ich vermute es mal, ja.
Ja, das ist großartig. Aber so nonverbale Kommunikation, also irgendwie ein böses Gesicht oder so, habt ihr dann nicht gehabt. Ne? Es gab dann einfach, das ist wie im Norden so ist, da wird keine Miene verzogen und dann wird das halt einfach mal runtergeraddert und wenn du die Sprache nicht verstehst, dann hast du auch keinen Ärger gekriegt.
Genau. Ich sage ja auch beim Fotografieren immer, ich bin ja so ein Menschenfotograf und ich sage auch beim Fotografieren den Leuten immer, wenn ich nichts sage, ne, dann ist alles gut. Bei mir gilt immer norddeutsches Lob und damit fährt man dann ganz gut.
Ja. Wie war das in Stuttgart? Der Kollege Morgenstern ist ja gerade durchgewuselt. Nicht geschimpft ist genug gelobt.
Genau, das habe ich auch so wahrgenommen. Ich habe ja auch eine Zeit lang in Stuttgart assistiert früher.
Mein Beileid, bei wem?
Jürgen Altmann.
Ah, okay, okay.
Genau. Bei dem habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ich war ein halbes Jahr fest bei Jürgen und bin aber mit den Menschen da nie wahr geworden. Gottes Willen, nie warm geworden. Und ich habe trotzdem ganz viele schwäbische Freunde, witzigerweise, aber es sind alles die da weggezogen sind. Also ich glaube, das gibt auch Gründe, warum Menschen da weggehen und mitunter sind das die Gründe, warum man sich dann mag.
Ja, das können wir, glaube ich, in erster Instanz so stehen lassen. Das heißt, dich hat es zurückgespült in Norden, du machst hier Fotos, leidenschaftlicher Fotograf, Corporate ist Schwerpunkt. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, damit zu sagen, dass du Corporate-Fotograf bist, weil du machst eben auch noch ein paar andere Sachen. Was du aber vor allen Dingen machst, ist, finde ich, also das, was die Fotografie zeichnet dich natürlich aus. Da möchte ich nicht natürlich, die möchte ich nicht unter den Tisch kehren. Aber was mich an dir am meisten fasziniert, ist, dass du ein großer, also aus meiner Sicht zumindest ein großer Denker und Theoretiker bist, der sich über wirklich alles, was mit der Fotografie zu tun hat, permanent Gedanken macht. Das aber nicht reicht, sondern dass du eben auch viel machst und viel tust. Und dass du dabei immer auch an die Kollegen und Kolleginnen denkst. Das heißt auch viel für die Gruppe tust oder viel für andere Fotografen tust. Ein Beispiel, was mir einfällt, ist Corona-Lockdown, ich glaube, es waren keine 2 Wochen vergangen und du hast eine Online-Galerie eingerichtet, kuratiert mit Kollegen und Kolleginnen, die Werke einreichen konnten, damit man die über diese Galerie verkaufen kann, damit man überhaupt irgendwas verdient hat. Was mich fasziniert an dem Moment, das war nicht nur die Idee, das zu tun, weil ich glaube, dass da andere auch drauf gekommen sind, dass du einfach, ja, es sofort gemacht hast.
Ja, ich glaube, ich war, es haben ja viele gemacht zu der Zeit. Ne? Es gab dann ja verschiedene Kollektive auch, die solche Online-Shops aufgemacht haben. Ich glaube, ich war aber der Erste zu der Zeit. Was so ein bisschen daran lag, dass ja auf einen Schlag alles weggebrochen war damals. Alle Jobs waren weg, wir saßen alle zu Hause. Das war eben ja dieser erste Lockdown, an den wir uns alle erinnern. Und ich wollte ein eigenes Hilfspaket schnüren für Freundinnen und Freunde, um eben so ein bisschen Kohle trotzdem verdienen zu können und über die Runden zu kommen. Und habe dann Campus Edition, hieß das, diese Galerie gemacht und umgesetzt. Und das ging relativ schnell und gut. Ich habe da tatsächlich, glaube ich, 12, 13, 14, 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet, was aber auch den psychologischen Effekt hatte, dass ich mir keine Sorgen machen konnte zu der Zeit. Es war auch vielleicht so eine Flucht aus dieser Angst, die uns ja alle irgendwie so ein bisschen betroffen hat, in ein, ich arbeite das weg, und deswegen ging das dann alles so schnell und gut von der Hand.
Ja, also ich kann mich auf jeden Fall sehr gut daran erinnern, als, ich weiß gar nicht, ob ich einen Anruf und eine Mail von dir gekriegt habe, und ich war gerade noch mit beschäftigt, irgendwie die Kinder zu Hause zu beschäftigen, die ja plötzlich alle da waren, und dann ging das los, und das hat mich persönlich auch in dem Moment dazu inspiriert, eben die eigene Serie, die ich zu der Zeit gemacht habe, auch zu veröffentlichen, da auch eine eigene Internetseite mitzubauen. Also ich habe dann, glaube ich, ein paar Tage später nachgezogen. Aber was mich da eben begeistert oder fasziniert hat, ist, dass das, was du gemacht hast, war nicht nur für dich. Ne? Viele andere haben eine Serie gemacht, die haben das für sich gemacht, die haben erstmal geguckt, wo bleibe ich jetzt? Manche sind abgetaucht, mussten sich erstmal mit ihren eigenen Sachen beschäftigen, und du hast einfach gleich geguckt, okay, wo kann ich wem helfen? Du bist auch Ehrenamtler, und zwar für den, ich nenne ihn tatsächlich mal, renommierten BFF-Förderpreis. Findet der jährlich statt oder zweijährlich?
Zweijährlich mittlerweile. Renommiert kann man, glaube ich, sagen. Wir kommen ja aus einer langen Tradition. Den gab es ja früher schon mal, den BFF-Förderpreis, bis 2014, glaube ich. Dann ist ja damals Kodak ausgestiegen und der Förderpreis wurde eingestellt. Alles ja aus bekannten Gründen. Kodak war ja einfach nicht mehr dann in der Marktposition. Und dann wurde der irgendwann als der neue BFF-Förderpreis wieder begründet, jährlich ausgeschrieben und mittlerweile alle 2 Jahre. Und ich bin dann mit eingestiegen mit in die Wettbewerbsleitung.
Was sind denn so generell die Ergebnisse? Also ich meine jetzt nicht nur, was die Arbeiten angeht, sondern wenn man jetzt aus den Jahren auch so ein bisschen die Preisträger weiterverfolgt. Also ich meine, Raphael Heikster ist sicherlich das auffälligste Beispiel. BFF-Förderpreis war praktisch ein Stein auf seinem Weg jetzt zum World Press Award. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Arbeiten.
Ja, also wir haben hier schon so ein paar Jahrgänge hinter uns. Neu begründet wurde der 2016 oder 17, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und das Ganze ist natürlich stark verbandelt mit dem Fotofestival in Zingst, dem Umweltfotofestival. Und entsprechend schreiben wir uns auch immer ökologische Themen auf die Fahne, unter denen wir ausschreiben. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele DokumentarfotografInnen häufig unter den Geförderten, die ja, ich weiß nicht, ob jeder den Förderpreis kennt, das Konzept des Ganzen ist, wir schreiben den Förderpreis.
Also wir heißt in dem Moment der BFF.
Genau, der BFF.
Ja, also nicht Best Friends Forever, sondern, wie heißt es genau?
Berufsverband Freier Fotografen und Filmgestalter e.V.
Ach krass, bin ich schon Filmgestalter über den Weg gelaufen?
Du machst Film, ich mach Film.
Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Es sind keine reinen Filmer, sondern eher Fotografen, die auch filmerisch gestalten.
Genau. Gut. Also Fotografen und Filmgestalter. Ich glaube, wir haben ja die primär fotografische Tradition, deswegen haben die bei uns natürlich auch mehr Anteil.
Genau, und dieser lustige Verein, unser Berufsverband, hat diesen BFF-Förderpreis. So, jetzt haben wir es einmal eingeordnet.
Genau, und der BFF-Förderpreis schreibt sich auf die Fahnen, junge, angehende FotografInnen zu fördern, Bedeutet, wir schreiben den alle 2 Jahre aus mit einem Thema. Dieses Jahr ist das Thema Spielen zum Beispiel. Und darauf können sich alle jungen Menschen, die gerne berufsmäßig fotografieren möchten oder das vielleicht sogar schon in Anfängen tun, bis 30 Jahre bewerben, aus dem deutschsprachigen Raum. Und die besten 12 Konzepte, also man bewirbt sich mit einem Konzept zu diesem Thema, die besten 12 Konzepte werden von einer Jury ausgewählt und diese Projekte werden dann in der Umsetzung unterstützt durch finanzielle Unterstützung, durch MentorInnen. Alle Teilnehmenden bekommen einen Mentor oder Mentorin an die Seite gestellt und dann gibt es eine Arbeitsphase, es gibt Workshops und Wissensvermittlung und am Ende entsteht daraus eine spannende Ausstellung im Idealfall und die besten 3 Arbeiten werden prämiert.
Ja, warum machst du das? Hast du nichts Besseres zu tun?
Doch, eine ganze Menge. Warum mache ich das? Ich finde persönlich Nachwuchsförderung wichtig. Also die einfachste Antwort wäre, ich wollte mich damals beim BFF-Förderpreis mit meiner Abschlussarbeit bewerben und das war das erste Jahr, in dem es keinen BFF-Förderpreis mehr gab. Und ich fand das total traurig.
Es ist praktisch ein Kindheitstrauma.
Ist es Traumabewältigung? Ja, natürlich. Wie alles, was wir machen. Nein, es ist. Ich finde Nachwuchsförderung insofern wichtig, als dass man hat es während Corona gemerkt, glaube ich, ganz stark. Ich habe das Gefühl, dass Corona eine Lücke in ganz viele Bereiche gerissen hat und sich dadurch Wissen, Verhalten, auch vielleicht so Regeln, die es in bestimmten Gruppen gibt, total verändert haben.
Was meinst du mit Regeln? Da möchte ich gerne einhaken. Gemeinschaftsregeln und Regeln des gemeinsamen Umganges?
Auch. Ich würde es aber gar nicht so dramatisch sehen, sondern es gibt ja manchmal so, vielleicht ist auch Gesetzmäßigkeiten oder unausgesprochene Gesetze, wie verhalte ich mich irgendwo, auch gar nicht jetzt wirklich lebensrelevant. Aber wenn du auf ein Konzert gehst, auf eine Hardcore-Show zum Beispiel, im Hardcore-Punk, verhalten sich die Leute anders als bei einem klassischen Konzert. Weil es einfach so angelernte, das macht man halt so, Sachen sind.
Man kleidet sich unter Umständen auch anders.
Man kleidet sich anders, man tanzt überhaupt oder auch nicht. Und das sind einfach so Muster, die man ja so kennt. Und ich habe bei Konzerten, das ist, finde ich, ein ganz einfaches Beispiel, gemerkt, dass sich Menschen, die vor Corona noch nicht auf Konzerten waren, heute anders verhalten als Menschen im gleichen Alter vorher.
Das heißt, dass du vom Grundprinzip sowas, also was früher eben einfach als Ritual übergeben worden ist, weißt, dann kommt jedes Jahr kommen ein paar neue nach, die übernehmen die Rituale, entwickeln sie gegebenenfalls weiter. Das heißt, es ist eine langsame Entwicklung der ganzen Rahmenbedingungen. Und jetzt ist es halt einfach so, dass so 1-2 Jahre in der Mitte rausgerissen ist und diese Ritualübergabe einfach nicht mehr stattfindet.
Genau. Und das ist in ganz vielen Bereichen auch egal und manchmal auch gut, dass sich Dinge verändern. Und ob, meine Gott, ob jetzt jemand auf einem Konzert tanzt oder anders tanzt oder nicht tanzt, ist mir auch egal, weil ich gehe da ja wegen der Musik hin. Aber sowas gibt es eben auch in der Fotografie. Also, und das sind auch so Kleinigkeiten wie, wie kalkuliere ich eigentlich? Was sind Nutzungsrechte? Muss ich irgendwelche Persönlichkeitsrechte beim Fotografieren berücksichtigen oder nicht? Wie rede ich mit Kunden? Wie rede ich mit Agenturen? Wie behandle ich meine Partner fair, mit denen ich zusammenarbeite? Was sind überhaupt auch Gesetze, an die ich mich halten muss? Und da sind Verbände oder eine Assistenzzeit oder wie auch immer, also jung lernt von alt, total hilfreich, weil in Hochschulen lernst du das alles nicht. Und ich sehe tatsächlich eine gesellschaftliche Pflicht da drin, Wissen über Generationen weiterzugeben. Genauso wie ich grundsätzlich SchülerpraktikantInnen annehme bei mir und einen Praktikumsplatz anbiete, wenn es zeitlich passt und ich habe irgendwann das mir so runtergefahren, sage ich, mache das maximal einmal im Jahr. Weil irgendwann muss man ja auch nochmal seinen Job machen können. Aber wir haben alle mal davon profitiert, dass Leute uns Wissen weitergegeben haben. Und ich sehe es als gesellschaftliche Pflicht an, das eigentlich auch weiterzugeben.
Na gut, ohne Schulpraktikum würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ja, aber ist es, also ich bin da komplett bei dir an allen Punkten. Die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, ist nicht in der Fotografie genau das generell das Problem? Also dieses, wie biete ich an, wie gehe ich mit Nutzungsrechten um, wie kommuniziere ich mit Kunden, wie kommuniziere ich mit Agenturen, dass da die Kommunikation unter Fotografen, Fotografinnen eigentlich in ganz vielen Fällen so ein bisschen hakt und dass das eigentlich so die Achillesferse der ganzen Branche ist, dass die da einfach stehen, dass viele Informationen haben, dass die aber nicht miteinander abgeglichen werden.
Ja, und das ist auch scheiße. Also das ist...
Ja, ich meine, klar, wo soll es herkommen, ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie übertrieben gesprochen Elektriker lernst, dann gibt es da irgendwie eine Anforderung, dann gibt es da einen Abschluss und wenn du einen Meister machst, dann hast du halt irgendwie die betriebswirtschaftlichen Sachen mitgelernt. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben unfassbar viele Quereinsteiger. Alle, die von der Uni kommen, haben sowieso nicht mitgekriegt. Das heißt, wer... Ich sage jetzt ganz mal ganz bewusst, in unserer Fotobubble, und damit meine ich nicht alle Fotografen, sondern ich meine die Bubble, in der wir beide uns bewegen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Genres und da gibt es auch unterschiedliche Bubbles und die funktionieren ganz unterschiedlich. Ne? Also wenn du jetzt im Berufsverband BPP zum Beispiel, sind unheimlich viele Gewerbetreibende, da sind unheimlich viele, die eine fotografische Ausbildung gemacht haben, die haben sicherlich andere Sachen gelernt, auch in der Ausbildung. Da, wo wir unterwegs sind, unheimlich viele Kreative, da sind viele, die studiert haben, da sind viele Quereinsteiger, da sind viele Assistenten. Meine Assistenzen ist es dann die Frage, lerne ich, wie man Kabel rollt, lerne ich, wie man Licht setzt oder lerne ich auch, wie man Angebot schreibt? Das heißt, die Frage ist an der Stelle mal, wo soll es herkommen?
Genau, wo soll es herkommen? Das ist weitergegebenes Wissen, das ist Fragen, das ist... Es tut mir leid, das zu sagen müssen, sich selber auf den Arsch setzen. Ich meine, dass wir reden über den BFF-Förderpreis, wir reden damit ja auch über den BFF. Das ist der Verband, der damals erstritten hat, dass Fotografen vom Handwerkszwang befreit sind. Ne, das gibt es ja seit 2006 erst, dürfen sich Menschen, die keine Handwerksausbildung gemacht haben, sich Fotografen nennen. Und das ist der Zweck, warum der BFF mal gegründet wurde, um das zu erstreiten.
Ich kann mich erinnern, ich hatte noch Kollegen irgendwie Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, die hatten dann so lustige Aufkleber auf dem Auto, da stand dann sowas wie Fotoartist drauf.
Fotodesign, ein Begriff, den der BFF erfunden hat damals dafür, um sich eben irgendwie bezeichnen zu können.
Ja, jetzt muss ich aber mal kurz zurückspulen. 1998 habe ich studiert, da hieß der Studiengang schon Fotodesign.
Der BFF wurde gegründet 1969.
Ah, okay. Das heißt, darauf geht es zurück, ne? Weil das, ich habe jetzt gedacht, dass das Fallen des Meistertitels 2006, ne, wo es eben diese Trennung mit gewerblich und nicht gewerblich, dass du jetzt gesagt hast, mehr oder weniger, das ist das Datum, wo der Begriff des Fotodesigns auch eingeführt worden ist. Aber das muss dann ja früher gewesen sein, weil das hieß bei mir Kommunikationsdesign, das ist die Aufspaltung gewesen in Grafikdesign, Fotodesign, ich glaube, es gibt es heute noch.
Ich will jetzt auch nicht darauf wetten, dass es wirklich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Begriff durch den BFF erfunden wurde, ich würde jetzt nicht darauf wetten. Also ich habe das erste Mal assistiert 2010, also ich bin ja selber mit dem ganzen Kram nie in Berührung gekommen, wie das früher war. Und wir können uns sicherlich heute auch darüber streiten, ob diese Abschaffung des Handwerks, dieser Handwerkspflicht überhaupt gesellschaftlich oder für unseren Berufsstand gut war. Ganz viele sehen sich jetzt hier so ein bisschen zurück und sagen, jetzt drängen von überall Menschen in unseren Markt, die keinerlei Ausbildung genossen haben. Ob sie jetzt eine Assistenz sei oder ein Studium oder eine Berufsausbildung, sondern die über andere Wege kommen. Ich meine, diese Digitalisierung, die Vereinfachung von Produktion, von Bewegtinhalten und die Vergünstigung von Technik macht sie auch anderen leichter, in den Markt zu kommen. Und ganz viele der ausgebildeten Fotografen wünschen sich das jetzt natürlich zurück.
Ja, die Frage ist natürlich, wer wünscht sich das zurück und wann haben die ihre Ausbildung gemacht? Ne, weil ich meine, es ist grundsätzlich, wenn man das direkt vergleicht, ist das ja ungefähr so wie mit den Taxis und Uber. Ne, das heißt, wenn du kannst es sicherlich durch Gesetze künstlich schützen. Die Frage ist in dem Moment aber, okay, das ist natürlich ein schwieriger Vergleich, merke ich gerade. Aber die Frage ist ja, wenn du dir Uber anguckst, okay, wo sind die Vor- und Nachteile, was machen die, wie kann man davon lernen? Und also ich persönlich glaube, dass ein künstlicher Schutz der gewerblichen Fotografie schwierig.
Ja, ich habe da auch keine Antwort drauf. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es besser wäre, dahin zurückzugehen. Ich stelle es nur gerade einfach mal in Frage. Das kann, glaube ich, auch jeder für sich individuell anders beantworten. Ich glaube, also was Fakt ist, wir FotografInnen sind Milchbauern. Also es gibt einfach zu viele von uns, nur mit dem Unterschied, dass wir nicht subventioniert werden. Und da leiden ganz viele Kolleginnen und Kollegen von uns drunter.
Ja.
Also seien wir mal ehrlich, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die nicht ausreichend von dem leben können, was sie machen mit Fotografie.
Und brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
Und das führt natürlich dazu, Corona hat da auch wieder ein ganz, irgendwie ist es so eine Corona-Folge des Podcasts.
Nee, das ist ja egal, ne? Man kann das ja zurück, ne? Also wenn man jetzt im Endeffekt sagen würde, die Wiedervereinigung 89 hat das und das in Gang gesetzt und im Endeffekt kann man viele Bewegungen darauf zurückführen, warum nicht einfach Corona heute?
Genau, und das hat es gemacht. Es ist, glaube ich, ein ganz großes Loch einmal reingeschlagen und hat auch wir haben die letzten Jahre es irgendwie ganz gut hinbekommen vor Corona, diesen Egoismus, den FotografInnen früher an den Tag gelegt hatten. Ich rede nicht mit dem und der darf nicht in mein Studio, weil der spioniert ja nur rum, was ich so mache und wie ich arbeite. Das gab es ja früher mal. Und das haben wir irgendwie ganz gut beiseite schieben können. Und dann kam Corona. Und ich habe das Gefühl, dass wir seitdem ganz viele Schritte zurückgemacht haben wieder. Und dazu kommt dann noch dieser Wandel. Es wird für viele einfach schwerer, sich neuen Produktionsweisen anzupassen. Es sind ja einfach schnelle Entwicklungen. Man hat sich gerade darauf eingeschossen, wie man arbeiten möchte. Dann ist diese Arbeitsweise schon veraltet. Und jetzt gibt es ganz viel Social Media und Creator, die im Prinzip auch FotografInnen und Videografen, ich mag das Wort nicht, ne? Also Videograf ist, finde ich ganz schlimm, aber da sind FotografInnen und FilmgestalterInnen. Creator, die nennen sich nur anders und haben eine andere Ausbildung gemacht und produzieren für andere Medien. Und plötzlich fühlen sich alteingesessene FotografInnen bedroht. Und das ist ein, plötzlich gucken wir alle wieder viel mehr auf das, was uns unterscheidet. Der produziert doch nur für und der produziert doch nur für. Und das ist doch ein Creator, das ist doch gar kein Fotograf.
Ja, aber das ist zum Beispiel so ein, das würde ich gerne rauspicken aus dem, was du da sagst, weil ich glaube auch, dass sich da viel verändert hat. Ich glaube auch grundsätzlich, solange es allen gut geht oder halbwegs gut geht, sind alle gut Freunde, dann kann man hier ein bisschen teilen und da ein bisschen teilen und dann ging es halt auf einen Schlag unheimlich vielen relativ dreckig. So, und dann hat man natürlich erstmal geguckt, wo bleibt man selber und zweitens dann erstmal mit Mauern hochgezogen, mit Informationen, was nicht sonst noch alles dazugehört. Was du gerade gesagt hast, fand ich spannend, den einen Punkt mit dem Creator, der ist doch nur Creator. Mein Lieblingsding ist in dem Moment die Sichtweise vieler Kollegen und Kolleginnen, gerade aus diesem, ich nenne es mal, ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff High-End-Bereich, weil das, was wir machen, ist nicht besser oder schlechter als andere Genres. Ne? Ob das jetzt Privatarbeit ist, ob das Hochzeitsfotografie ist, ist nicht besser, ist schlecht, es funktioniert einfach anders. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel im Werbebereich Automobilfotografen, wie auch immer, still, die ganzen, dass die dann irgendwie sagen, das sind ja nur Creator, das sind ja nur Influencer auf Instagram. Ne? Wo ich dann aber sage, ja, das ist richtig. Man kann über die Inhalte streiten, man kann auch über die Bilder streiten, obwohl da unheimlich viele Leute sind, die unfassbar gutes Zeug machen, nur eben nicht für Kunden, sondern selbst kuratiert. Und an der Stelle einfach sagen, 100.000 Follower auf Instagram, die fallen nicht vom Himmel. Und was die in der Woche schaffen und arbeiten und am Wochenende und überhaupt, um ihren Content vorzubereiten, zu machen, dahin zu reisen, den ganzen Krempel, das online zu stellen, die Verhandlung zu machen und. Die arbeiten das Doppelte, manchmal das Dreifache von dem, was die Fotografen, die dann darüber jammern, dass das ja nur Creator und keine Fotografen sind und die Jobs wegnehmen. Das fand ich immer schwierig, muss ich sagen.
Ja, das ist auch totaler Schwachsinn. Ich würde übrigens doch qualitativ messen an der Stelle. Das finde ich, kann man guten Gewissens machen. Und es gibt für mich eine High-End-Fotografie, qualitativ betrachtet, weil natürlich ein anderes Bild aus etwas entsteht, wenn du einen vollen Tag an einem Bild arbeitest, als wenn du 150 Bilder an einem Tag erstellst. Qualitativ gemessen im Sinne von, ist das Bild in einer bestimmten Größe druckbar?
Das sind jetzt erstmal technische Daten.
Das sind technische Unterscheidungen, genau. Aber auch, wie schnell, auf welche Weise kommuniziert ein Bild in welchem Medium? Haben wir bestimmte Dinge dreimal hinterfragt und sind da auf internationale Standards eingegangen, damit das Bild weltweit kulturelle Kontexte berücksichtigt oder auch wahrgenommen wird? Also das sind ja auch Dinge, die man in Bilder reingibt, die durchaus manchmal Zeit brauchen und deswegen produziert man anders. Und das ist qualitativ ein anderes Bild. Also es ist so wie eine Luxuslimousine ein anderes Foto ist, als ein Kleinwagen. Ein anderes Auto ist als ein Kleinwagen. Das heißt aber nicht, dass das eine besser oder schlechter ist oder mehr wert gesellschaftlich, nicht finanziell, ne? Also mehr wert ist als das andere. Es erfüllt einfach einen anderen Bedarf.
Ja, bei dem Bedarf kriegst du mich wieder. Weil ich habe ich habe die Diskussion mal mit einem Stilllife-Fotografen gehabt, der ganz viel, auch im Bereich Uhren und wo das technisch sehr aufwendig war mit Spiegeln und dies und das und jenes und so weiter und so fort. Und also wo man einfach sagt, das geht gar nicht anders, als dass man da den ganzen Tag dran rumbastelt, um genau dieses Bild zu machen. Und der hat sich furchtbar darüber beschwert, dass es eben Leute gibt, die das einfach so mal eben nebenher machen, ohne große Ausleuchtung im normalen Objektiv und dann irgendwie dann ein Bild rauskommt und dass die Kunden das auch noch toll finden. Und das war aber genau das Ding. Da haben wir uns lange drüber unterhalten, auch gestritten, wo ich gesagt habe, ja, aber das zweite Bild funktioniert vielleicht emotional über eine ganz andere Ebene und ist ganz anders einsetzbar. Ne? Auf deinem Bild erkennt man, wie die Uhr ist, bis zur dritten Stelle auf der anderen, bis zur dritten Stelle nach dem Komma, und auf dem anderen Bild erkennst du den Lifestyle, der da dran hängt. Und das sind halt einfach zwei unterschiedliche Kommunikationskanäle, die mittlerweile wahrscheinlich für die Firma auch parallel funktionieren müssen. So wie es bei einem Automobilhersteller so ist, dass du auf der Internetseite mittlerweile in 3D gerendert die Interior-Shots hast für die Konfiguration und die Exterior-Shots, wo du jede einzelne Linie, jeden einzelnen Reflex hast. Du brauchst aber genauso fürs Audi- und Mercedes-Magazin die Lifestyle-Strecken, wo das Auto einfach einmal von vielen Darstellern ist.
Ja, und ich finde, es hat beides durchaus seine Berechtigung. Also das ist ja nichts anderes, wie wir sind hier gerade in Hamburg. Es gibt hier mehrere Sterne-Restaurants, die eine Berechtigung haben. Es gibt mehrere Imbissbuden, die eine Berechtigung haben. Und es gibt auch viele Ketten, die eine Berechtigung haben. Jetzt kann man sich fragen, wer macht mehr Umsatz, das Sterne-Restaurant oder die McDonald's-Filiale am Hauptbahnhof?
Na gut, das spielt ja erstmal keine Rolle und wahrscheinlich haben sie für manche Zutaten ähnliche Zulieferer und für andere unterschiedliche Zulieferer und so hat jeder seinen eigenen Kundenkreis und seine eigene Struktur.
Genau, ich würde das auch alles gar nicht an Umsatz messen oder so. Also es ist, was mein Thema ist, es ist dieses Wir und Die, damit tue ich mich eben schwer. Und ich finde, man kann das viel universalistischer alles betrachten. Ne, wir gucken ganz oft auf die Dinge, die uns unterscheiden. Aber viel wichtiger ist doch das, was wir gemeinsam haben. Wir nehmen eine Kamera in die Hand, um Bilder zu machen. Und wenn ich jetzt von unserem Sujet ausgehe, um damit für Marken zu kommunizieren. Und da gibt es verschiedene Werkzeuge und verschiedene Produktionsweisen. Und wenn wir diese Abgrenzung einfach mal auflösen würden. Und das machen wir übrigens, um irgendwie diesen roten Faden wieder aufzugreifen, zum Beispiel ja auch mit dem BFF-Förderpreis. Da sind junge, talentierte Menschen, die viel oder ganz anders fotografieren als ältere Generationen und auch mal ein Handyfoto machen und auch mal sich ganz anders vermarkten und auch teilweise eher in einem Influencer-Kontext funktionieren durchaus. Und wenn wir uns einfach mal austauschen, dann können wir doch nur gegenseitig voneinander lernen. Und da ist auch eine Jugendförderung, geht ja nicht, oder Nachwuchsförderung, Jugend ist das falsche Wort, geht ja nicht nur in eine Richtung, sondern man nimmt ja auch ganz viel daraus und lernt ganz viel.
Ja, das macht Sinn, was du sagst. Also ich meine, ich habe ja mein eigenes Jugendförderprogramm, und zwar auch vollkommen eigennützig eigentlich, weil die Assistenten, mit denen ich arbeite, die sind alle, oder viele sind am Anfang, Anfang, Mitte 20 und das seit 20, 25 Jahren. Also am Anfang war ich sogar noch jünger und das heißt, die bleiben immer in meiner eigenen Altersklasse, bringen immer die Einflüsse ihrer eigenen Generation mit rein und wir profitieren maximal voneinander. Und ja, das eigentlich wäre das tatsächlich gut, ihr habt beim Förderpreis das Mentoring-Programm, da gibt es die direkte Verbindung. Die Frage wäre dann, was passieren würde, wenn die unterschiedlichen Generationen auch nach dem Förderpreis zusammenarbeiten?
Das passiert. Nicht bei allen Teilnehmenden, nicht bei allen MentorInnen, aber es gibt durchaus auch Freundschaften, die schon daraus entstanden sind. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Wettbewerbsleiterin, mit der ich zusammen diesen Förderpreis mache. Wir sind jetzt zu viert. Anja Segermann ist eine ehemalige Teilnehmerin des Förderpreises. Jonas Ruß ist ein ehemaliger Teilnehmer des Förderpreises. Die beiden leiten mit den Förderpreis inzwischen. Und wir haben eine total schöne Zusammenarbeit und Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat. Und wir reden ganz viel über Fotografie. Und ich glaube, da kann man langfristig auch wirklich was draus mitnehmen. Aber sowieso, was ich in diesem ganzen Austausch wichtig finde, ist, und das macht nochmal eine ganz andere Ebene auf, und da finde ich einen Förderpreis wichtig, ob das jetzt der BFF-Förderpreis ist oder ein anderer. Und da finde ich einfach einen Austausch über Fotografie und ein tief in Arbeiten reingehen und über Bilder arbeiten, insbesondere freie Themen, die sich jetzt ja auch mit einer sozialen Komponente in diesem Förderpreis auseinandersetzen. Da finde ich ganz wichtig, dass wir diese drei Schritte zurückgehen und doch immer hinterfragen, was macht dieses Foto eigentlich gerade mit uns?
Macht es was mit uns?
Macht es was mit uns? Ich glaube, ein Foto macht immer was mit einem. Ob auf einer persönlichen Ebene oder auf einer gesellschaftlichen Ebene. Weil das vergessen wir ganz oft als FotografInnen, ist, wir machen Bilder, die irgendwo nach außen gehen, in der Regel. Ob das bei dir der Geschäftsbericht ist, bei mir ist es manchmal auch die Fernsehzeitung. Also, ne, so wenn ich so
Standfotografie. Hör zu.
Für die Hör zu arbeite ich immer mal wieder zum Beispiel.
Ja. Ach, tatsächlich.
Ja, ja. Damit erreiche ich dann andere Leute, als du mit deinem Geschäftsbericht oder ein journalistisch arbeitender Fotograf, Fotografin erreicht über eine Tageszeitung nochmal ein ganz anderes Klientel oder eine ganz andere Menschengruppe. Und ich glaube, ganz oft ist uns, den JournalistInnen meistens schon, aber den anderen FotografInnen oft nicht, bewusst, welche Macht wir mit diesen Bildern haben, aber auch welche Verpflichtung damit einhergeht, zu hinterfragen, was wir da eigentlich gerade machen und wie wir Dinge machen und wie wir Dinge zeigen, ob wir Dinge zeigen. Den JournalistInnen ist es alles klar, wenn du mit einem Raphael Heikster sprichst, der weiß ja ganz genau, wie er welche Situation fotografiert und was er damit auslöst.
Ja, obwohl ich da natürlich sagen muss, Raphael Heikster ist so, also ich habe mich ja lange mit ihm unterhalten, ich kenne ihn ja auch schon länger, hat bei mir auch assistiert, genauso wie Jonas Ruß im Übrigen auch. Raphael kommt ja aus Hannover. Und ich finde, das merkt man auch im positiven Sinne, weil die sich natürlich ganz, ganz, ganz intensiv mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit von Journalismus, nach der Bedeutung von Bildern, also mit diesen ganzen Themen setzen sie sich sehr, sehr intensiv auseinander, und zwar so, dass die halt einfach auch eine Tiefe haben, dann ihre eigene Meinung dazu oder ihre eigene Sichtweise eben auch zu entwickeln, und die, wo du einfach auch merkst, du kannst mit ihm darüber sprechen. Er hat auf jede Frage eine Antwort, weil er sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Ich glaube aber, dass es in diesen Bereichen an vielen Stellen viele Menschen gibt, die sich der Verantwortung und der Wirkung ihrer Bilder nicht in dem Umfang bewusst sind wie ein Raphael Heikster.
Genau, und das ist ein Thema für mich. Das ist ein ganz großes Thema für mich. Denn unsere Welt wird immer komplizierter, wird immer chaotischer in der Wahrnehmung. Wir kriegen ja immer mehr Einflüsse von überall, durch die Medienlandschaft, durch das, was so passiert. Ich glaube, der Mensch ist ja gar nicht dazu in der Lage, so viel Input zu verarbeiten, wie wir von überall bekommen. Ja. Ne, wir kriegen Nachrichten von überall auf dieser Welt. Wie können wir die sortieren? Und ich glaube, Fotos sind ein gutes Werkzeug, um Dinge klarer zu zeigen, klarer, sortierbarer zu gestalten. Nur Sprache verstehen wir ganz oft nicht. Ein illustrierendes Bild nicht. Umsonst sind bestimmte Themen immer bebildert, damit wir sie überhaupt greifen können und verstehen können. Und ich glaube, Bilder sind da tatsächlich für unsere rationale Wahrnehmung der Welt ein enorm ordnendes Element, das nicht zu unterschätzen ist. Und wenn wir jetzt uns mal in der Medienlandschaft umgucken, ich meine, wir sitzen hier gerade ja in meinem Studio in Hamburg, und ich gucke, wenn ich in deine Richtung gucke, auf das leerstehende Gruner- und Jahr-Gebäude.
Ja, ja, es sticht mir im Rücken.
Wir wissen, wie wenig FotoredakteurInnen es noch gibt. Wir wissen, wie wenig ArtbuyerInnen es noch gibt. Das sind ja aussterbende Berufe. Wie wenig wirklich fachlich gut mit Bildern gearbeitet wird. Finde ich dann an drei Stellen besorgniserregend, nicht nur in der Presselandschaft, sondern auch wenn ich mir Geschäftsberichte angucke, wenn Webseiten von KundInnen angucke oder den aktuellen Coca-Cola-Weihnachtswerbespot angucke, der KI-generiert ist, was jetzt erstmal nicht schlimm ist. Aber dann muss man da halt mal mit wachen Augen drauf gucken und sich überlegen, was man da macht. Und wenn, wie bei diesem Coca-Cola-Spot, am Ende ein LKW in eine Menschenmenge fährt, was da passiert, dann haben da Leute nicht aufgepasst. Und dann werden da auch Bilder repliziert, die wir von Anschlägen auf Weihnachtsmärkte vielleicht noch im Kopf haben, die man vielleicht auch in einer Markenkommunikation so nicht verwenden sollte oder darf. Und da finde ich es eben ganz wichtig, dass wir auch lernen, bestimmte Standards und wie wir auf Bilder gucken und wie wir mit Bildern arbeiten, aufrechtzuerhalten.
Ja, das ist schön, da stelle ich mir eine Gegenfrage. Ich muss den Begriff der Bubble wiederverwenden. Weil die Bubble der... Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass es so ein Abriss gibt. Na, das ist das die Bubble, in der wir sind, immer bubbliger wird. Und zwar nicht nur die Fotografen, sondern auch die der Gestalter und der Artdirektoren, der Werbeagenturen und überhaupt und so weiter und so fort. Wir sind ja eine relativ kleine Gruppe, die sich mit Kunstkreativität und Kultur auseinandersetzt und im Endeffekt die Werbung und auch die Bilder gestalten für eine ganze Gesellschaft. Ja, und die Frage ist, ob das, was diese, was wir in dieser Bubble als richtig und wichtig erachten, ob das, was die Gesellschaft möchte oder sich wünscht oder für die Gesellschaft sinnvoll ist oder was die Gesellschaft eben auch akzeptieren würde, ob sich das deckt.
Was sich die Gesellschaft wünscht, ist mir relativ egal. Muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen.
Also, dass ich die ganze wünscht. Zeit auf so eine Äußerung gewartet.
Wenn sich X% wünschen, dass die AfD regierende Partei in Deutschland wird, dann finde ich das trotzdem scheiße. Und dann ist mir egal, was sich die Gesellschaft wünscht, dann halte ich das für falsch und fatal. Dementsprechend ist mir, was sich eine Masse wünscht, erstmal egal. Ich habe eine innere Überzeugung oder einen Standpunkt zu bestimmten Themen, den ich mir irgendwie durch eine Auseinandersetzung erarbeitet habe. Und wenn ich das persönlich für richtig halte, ist es das Einzige, wonach ich handeln kann.
Oh, ich finde aber den politischen Vergleich eigentlich ganz spannend. Und vielleicht schaffen wir das, auf die Kreativwirtschaft wieder zu übersetzen. Weil die aktuellen politischen Veränderungen oder ich sage mal die Wählerwanderungen basieren ja darauf, dass andere Parteien eine ganz bestimmte Klientel oder einen ganz bestimmten Teil ihrer Wählerschaft verlieren. So, und ganz stark betroffen sind da sicherlich zum Beispiel SPD und Linke. Und früher war das ja so, dass die gesamte Arbeiterschaft, die standen zusammen, die haben abends nach der Arbeit zusammen gefeiert, die hatten ihre Sportvereine, am 1. Mai standen die alle irgendwo auf dem Platz und haben für die Gewerkschaft gekämpft und überhaupt. Und es war überhaupt keine Frage, wen die wählen, weil genau diese Partei für genau diese Gruppen da war. Das war ja kein Auffangbecken, sondern diese Parteien sind aus genau diesen Gruppen erwachsen. Und die große Frage ist, ob dieser kleine Teil derer, die, ich sage einfach mal, diese Regierungsführung für diese Partei übernehmen. Ne? Also ich sage einfach, nehmen wir die Parteien der Mitte, nämlich SPD, CDU, Grüne, FDP, dass die vielleicht so bubbelig geworden sind, dass sie nicht mehr gesehen haben, was der Großteil der Bevölkerung, also wie man den repräsentieren könnte oder was die sich gewünscht haben und die dann da gestanden haben. Und die Frage ist jetzt, ne, also wenn es da, ich sag mal, so eine Wählerwanderung gibt, die ja sehr auffällig ist, was ja auch kein deutsches Phänomen ist, sondern einfach generell durch die westliche Welt geht. Die Frage ist, wenn das auch über die Kommunikation läuft oder da gelaufen ist, was kommuniziert wird oder was sich jemand überlegt hat, ne? Nämlich zum Beispiel ein Anwalt, ein was weiß ich nicht was, was der alles studiert hat, bevor er irgendwann im Bundestag gelandet ist und dann Politik macht für ganz viele, die nicht studiert haben. Kann es sein, dass vielleicht die Art und Weise, wie wir Werbung machen, wie wir Kunst oder wie wir Kreativität denken, dass wir da mit einer Überintellektualisierung und einer überintellektualisierten Herangehensweise einen breiten Teil der Bevölkerung vielleicht sogar verlieren? Oder dass es viel Werbung gibt, die für viele Menschen gar nicht relevant ist, weil die Werbung machen, mit den Bevölkerungsgruppen überhaupt nichts zu tun haben?
Wenn wir den Job schlecht machen, passiert das ja. Also wenn wir den Job gut machen.
Also das heißt, wenn die Parteien der Mitte ihren Job schlecht machen, kann es gut passieren, dass es dann die große Wählerwanderung gibt.
Nein, also ich glaube, wir können das, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, dass der Vergleich mit der Politik in dem Fall hinkt. Da haben wir ganz andere Phänomene, die reinspielen. Der Dortmunder Soziologe Aladin Elmar-Falani hat kürzlich ein großartiges Buch geschrieben, Misstrauensgemeinschaften. Da schreibt er genau darüber, warum Parteien wie jetzt eine AfD so anziehend sind auf Menschen, die erstmal aus einem Misstrauen heraus die Welt betrachten und ihr Misstrauen an einem Punkt bestätigt bekommen. Und wie quasi daraus sich neue Gemeinschaften bilden, Also Menschen, die sich von einer Gemeinschaft abwenden, weil sie misstrauen, plötzlich anderen Leuten, die auch misstrauen, vertrauen und dadurch eine Gemeinschaft bilden und dadurch natürlich auch so populistische Tendenzen gut funktionieren. Das Buch empfehle ich gerade einfach mal an dieser Stelle, weil es wirklich, wirklich, wirklich super ist. Alternativ hat er das Gleiche, was er in diesem Buch geschrieben hat, gut zusammengefasst, auch in einem anderen Podcast, den ich einfach mal reinwerfe, in dieser Hotel-Matze-Folge, wo er zu Gast war. Wen das interessiert, total spannend. Aber ich glaube, das sind andere Mechanismen in der Werbung. Ich glaube, warum nehmen wir ganz viele Menschen nicht mit in der Werbung oder in unseren Fotos?
Können wir in deine Überlegungen auch den Begriff der Kunst mit reinnehmen? Warum nehmen wir vielleicht auch viele Menschen mit unserer Kunst nicht mit?
Weil Kunst noch nie für eine breite Masse gemacht war. Kunst ist für den Markt gemacht. Kunst ist für einen Galeristen-Sammlermarkt gemacht und selten für eine breite Masse. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Wenn wir rein von musealer oder in Galerien gehandelter Kunst ausgehen. Und wenn ich Kunst schaffe, ich schaffe jetzt relativ selten Kunst, also ich habe ja mal künstlerisch studiert in Bielefeld und habe mich dann immer ganz schwer damit getan, bin ich jetzt Künstler oder nicht? Und habe 10 Jahre gebraucht, ungefähr, bis ich für mich selber akzeptiert habe, ja, ich bin Künstler. Weil ich ja eigentlich akut keine Kunst schaffe, im Sinne eines Galeriemarktes, wenn ich Corporate fotografiere. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich aber als Mensch Künstler bin, weil ich bestimmten Denkstrukturen folge und Denkweisen an den Tag lege und darüber mein Blick auf die Welt funktioniert und ich mit diesem Blick auf die Welt gucke und damit natürlich auch meine Fotos, selbst wenn es keine Kunst im Sinne des Kunstmarktes ist, das da trotzdem mit reinlege.
Rein steuerrechtlich gibt es den Begriff der Gestaltungshöhe, die ja, glaube ich, auch Zugangsberechtigung oder Zugangsbeschränkung, man kann es auslegen, wie man möchte, für den Bereich des BFF Professional ist. Nämlich einfach, dass man nicht gebucht wird als Fotograf, weil irgendjemand irgendein Fotograf buchen möchte oder irgendeinen Fotografen braucht, sondern dass man eben tatsächlich für seine Bildsprache und seine Gestaltungshöhe gebucht wird. Und vor dem Hintergrund ist man dann tatsächlich auch steuerrechtlich als Künstler gehandelt. Also für mich war das auch immer die große Frage, ne? Wer ist jetzt Künstler? Ist es nicht Künstler? Wenn sich jemand selber Künstler nennt, finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil es im Deutschen ja Künstler eine ganz bestimmte Sache beschreiben. Im Englischen ist ja alles immer Artist, ne? Da hast du einen Haar-Make-up-Artist, da hast du diesen Artist, das Artist, ist immer alles Artist. Ja,
aber ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Kunstbegriffe an der Stelle einfach. Also es gibt für mich den Kunstbegriff, der diesen Kunstmarkt meint. Es gibt für mich aber auch einen Kunstbegriff, der die Gestaltungshöhe meint und Denkstrukturen meint. Es gibt aber auch den Kunstbegriff, der einfach jetzt irgendwie das Kreative zusammenfasst. Und die Frage ist immer, welchen Kunstbegriff davon meint man gerade?
Also für mich war immer das Grundgefühl, als Künstler bezeichnet man sich nicht selber, sondern man wird eben von außen so ein bisschen zum Künstler gemacht. Also wenn irgendjemand das, was man selber macht, auch als Kunst bezeichnet, gut, ist immer die Frage, ist die Person in der Lage, Kunst von Nicht-Kunst zu unterscheiden? Aber damit haben wir schon fast den Twist wieder zurück, nämlich die Frage, ob die Arbeiten, die wir machen, vielleicht in manchen Fällen einfach an der Gesellschaft vorbeigehen. Dass wir da stehen und sagen, das ist doch schön. Und die Gesellschaft sagt, es ist uns aber egal.
Das passiert ganz oft, aber das liegt auch daran, dass es ganz viele Bubbles gibt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass unsere Arbeit, gehen wir mal von Werbung aus, dann haben wir immer eine Zielgruppe, auf die wir zugeschnitten arbeiten. Und wenn das nun mal gerade 13-Jährige sind, dann fotografiere ich natürlich ganz anders, als wenn die Zielgruppe 60 ist. Und natürlich gehen mediale Veränderungen gerade auch deutlich schneller als noch vor 50 Jahren. Und natürlich muss man viel spitzer arbeiten und muss viel spitzer auf eine Zielgruppe zielgerichtet arbeiten. Und dann passiert es auch ganz schnell, dass eine Person, die 16 ist und nicht mehr 13, schon nicht mehr versteht, warum etwas jetzt so aussieht, wie es aussieht und das grässlich findet.
Also meine Frage ist, ob ich zum Beispiel für einen 13-Jährigen fotografieren kann, wenn die Agentur, wenn die Leute, die da drin sitzen, auch erst um die 30 sind. Oder ob das dann irgendwann so klingt, als wenn irgendjemand für die Lindenstraße oder irgendeine andere Serie Rote Rosen Jugenddialoge schreibt.
Das kann alles passieren. Das kann passieren.
Also dass man einfach so an diesem Code der jeweiligen Gruppe so ganz knapp vorbeischrappt.
Das kann sehr schnell passieren. Ich erinnere mich an meine Schulhefte, die ich früher hatte, so Mathehefte und so, oder so College-Blöcke, auf denen immer Graffitis drauf waren. 2008 oder 2007 oder so. Sorry, also Graffiti war so überhaupt kein Thema in meiner Jugend. Natürlich gab es irgendwelche Sprayer oder so, aber gedruckte Graffitis auf Hausaufgabenheften? Nein. Oder warum hat jedes Jugendzentrum eine Graffiti-Tapete? Das will doch keiner sehen. Natürlich geht ganz viel irgendwie dran vorbei. Und dann ist es halt nur noch Kitsch. Mein Deutschlehrer früher hat immer gefragt, was ist Kitsch?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Seine
jetzt.
Antwort war, gewollt und nicht gekonnt.
Oh, schwierig.
Also nehmen wir mal den rührenden Hirschen. Das Gemälde des rührenden Hirschen.
Ist Caspar David Friedrich Kitsch?
Würde ich nicht sagen, nein. Es ist nicht mein Lieblingskünstler. Man muss es dann aber auch zeitgeschichtlich einordnen. Und wenn wir jetzt, man kann die ganze Romantik als Kitsch bezeichnen. Hast du mal Die Leiden des jungen Werther gelesen, Goethe? Das ist kitschtriefend. Aber es kommt ja aus etwas heraus und war ja eine Strömung, die zu dem Zeitpunkt passieren musste. Und durchaus ja auch seine gesellschaftliche Relevanz hatte. Ich meine, wie viele Menschen hat das tatsächlich irgendwie in den Suizid getrieben, dieses Buch?
Ist die Diddelmaus und diese Schafpostkarten, ohne dich ist alles doof, ist das der Kitsch der Gegenwart?
Diddle wird wieder aufgelegt jetzt, ne?
Ja, ich weiß. Ich hab ja auch, irgendwann hat mir ein Kollege mal eine Mail geschrieben, hat gesagt, Diddle ist endlich gestorben und ausgerottet. Das ist aber ein paar Jahre her. Offensichtlich wird es wieder aufgelegt, weil irgendjemand gemerkt hat, die das machen, erstellt haben oder eben die Werbung machen, haben gesagt, oh Gott, ey, endlich ist die Maus weg. Aber im Endeffekt ist das wie pur als Band oder die Bild-Zeitung. Es ist einfach vollkommen massenkompatibel.
Nee, und es wird ja auch gerade alles recycelt, ne? Also
pur auch?
Ich hoffe nicht. Aber ganz vieles von dem ich mich wirklich gefreut habe, dass es weg war, ist jetzt zu 100% wieder da. Da sind wir übrigens auch wieder bei dem, da ist irgendwie eine Lücke und der Kontext fehlt bei vielen. Ich habe mich neulich mit einer Praktikantin eines Bekannten unterhalten, die extrem weite Baggies getragen hat. Und ist schon irgendwie 2 Jahre her, da war das gerade irgendwie wieder der neue Scheiß und alle haben diese extrem weiten Baggies getragen. Und ich war so, oh Gott, ey, ich habe das ja früher auch gemacht, ne? Aber dass die echt wieder, das kann man sich nicht vorstellen. Das
kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
Dass die wieder ausgegraben werden, ne? Fand ich in dem Moment abscheulich. Mittlerweile finde ich es cool übrigens. Also das ist ja auch immer ein Gewohnheitsfaktor, ne? Man gewöhnt sich
ja
auch.
Ich kämpfe immer noch mit Buffalos und der Rückkehr der bauchfreien Gesellschaft in einer Gesellschaft, die mittlerweile im durchschnittlichen Gesamtgewicht ein wenig zugelegt hat.
Ja, aber das können ja alle für sich selber entscheiden. Aber Ed Hardy ist vielleicht so ein besseres Beispiel als die Baggy. Ed Hardy war damals schon scheiße. Also Ed Hardy war wirklich damals, als das irgendwie groß war, schon eine Marke für dumme Prolls. Und wieso wird Ed Hardy jetzt plötzlich wieder recycelt? Also warum pickt man sich ausgerechnet die Scheiße raus? Weil es vergessen ist, weil Dinge nicht weitergegeben worden sind.
Oder weil darin, und jetzt kommen wir wieder auf den Twist zurück zur Fotografie, irgendein Gestaltungselement oder sonst irgendwas drin ist, dass es offensichtlich vollkommen massenkompatibel ist. Es gibt ganz, also ich finde das immer ganz spannend, wenn man ein Shooting hat und dann gibt es vorher, also man versucht das ja, also ich versuche das zumindest auszuschließen, ne? Dann irgendwie, ja, was soll man den Mitarbeitern sagen, was sie tragen sollen? Und dann sage ich ja, möglichst keine Aufdrücke, keine großen Marken, weniger, also eher monochrom, zurückhaltend, wenig Muster überhaupt. Weil wenn du das lässt, dann ziehen die das an, was sie schön finden.
Erfahrungsgemäß, auch wenn du denen eine Guideline schickst, ich habe eine Checkliste, die schicke ich meinen Kunden.
Steht da an Stelle 2 kein Camp David? Oder?
Naja, da stehen so Sachen drin wie keine großen Aufdrucke.
Kein
trage
Camp
das,
David.
Was du tragen würdest, wenn du zum Kunden gehst.
Dann schon vielleicht doch Camp David?
Bitte keine Kaffeeflecken. Bitte keine zerknitterte Kleidung. Wenn du dein Hemd schon den ganzen Tag trägst, bevor wir Fotos machen, nimm dir ein Wechselhemd mit oder ein Bügeleisen oder stimmt euch mal intern ab, vielleicht baut ihr euch irgendwo eine Bügelstation auf.
Aber sind wir in dem Zusammenhang geschmacksbildend? Weil eigentlich sind wir ja diejenigen, die mit genau solchen Briefings eingreifen und sagen, das ist schön, das ist gut, so soll es aussehen. Und die gesamte Werbung, ob das jetzt ein 18 Eitel ist, ob das auf Insta ist, ob wir die Unternehmenskommunikation Employer Branding machen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir machen die Briefings und damit bestimmen wir die Bilder in der Öffentlichkeit, was die Leute tragen. Es gibt Leute wie dich und mich, die machen die Briefings für Rote Rosen, gedreht in Lüneburg. Was haben die an? Was haben die für Marken an? Es gibt Leute wie du und ich, die aus dem gleichen Genre kommen, die sagen, das trägt bitte ein Moderator, das trägt dies, das trägt das. Sind wir die Gestaltungspolizei?
Ich würde nicht sagen, dass wir die Gestaltungspolizei sind, aber dass wir in bestimmten Dingen erfahren sind. Also wir sind erfahren darin, was vor einer Kamera wirkt und funktioniert. Ich glaube, wir können Menschen an drei Stellen schützen. Wir alle wissen, wie blöd es ist, wenn wir jetzt beispielsweise Mitarbeitenden Porträts machen und die Leute danach sagen, oh Gott, ey, hätte mir nicht mal jemand sagen können, dass ich nicht dieses schulterfreie Shirt tragen soll. Also ich glaube, da sind wir manchmal schützend, aber ansonsten bin ich total bei dir. Man kann und sollte solche Sachen regelmäßig hinterfragen und jetzt weniger bei mitarbeitenden Porträts, wo die Leute ihre eigene Klamotte mitbringen, die sie eh tragen. Also da sagen wir ja nur, geben wir so einen gewissen Rahmen vielleicht vor oder eine entsprechende Empfehlung aus, aber die Leute bringen ja trotzdem mit, was sie eh haben. Wenn wir aber von einer Werbeproduktion ausgehen, wo wir bestimmte Kleidung extra einkaufen, die dann angezogen wird, oder an das RTL-Nachrichtenstudio denken, wo gänzlich ungetragene neue Jeans getragen werden, die immer so ein bisschen, das sieht ja immer aus, als wäre es gar keine echte Hose, oder auch so einen schlechten Lifestyle-Produktion. Also wie oft habe ich schon StylistInnen gesagt, zerknitter die Hose bitte mal richtig. Ich glaube dir gerade nicht, dass diese Hose jemand jemals getragen hat.
Also ich bügel jeden Morgen meine Jeans.
Genau. Und dazu dann diesen roten Pullover, den sie in diesem Nachrichtenstudio immer tragen oder mal einen grünen Pullover. Es gibt ja so bestimmte Dresscodes, die jetzt scheinbar das moderne Nachrichtenstudio-Setup sind. Damit wird natürlich medial geprägt, was Leute gerade gut, schön, normal und sonst was finden. Ist jetzt nicht immer dramatisch, ne? Aber natürlich steuern wir damit total, was gesehen wird und was nachgefragt wird, automatisch. Und sicherlich hat man damit eine Verantwortung, wobei mir das in dem Fall von Kleidung ganz oft egal ist, ob das jetzt jemand nachkauft oder nicht. Ich bin ja kein Kleidungshersteller.
Also was ich dann manchmal denke, jetzt sind wir fast wieder, gar nicht, obwohl wieder ganz bei der Politik, wenig bei der Politik. Wenn man Werbung hat, wo du dann unfassbar gut aussehende Models hast, mit unfassbar gut aussehender Kleidung in einem wirklich vollkommen unrealistisch gut aussehenden Umfeld. Ja, das ist natürlich vollkommen durchgestylt alles. Ne? Ich meine, wozu hat man die Stylisten? Die werden ja wohl anständige Möbel auftreiben können. Dass ich dastehe als Konsument und einfach vielleicht gar nicht denke oder es gar nicht formuliere, sondern einfach dastehe und das nicht fühle. Ne, dass es da so einen Abriss gibt, dass sich das weiter voneinander entfernt. Ne, also auch, was ich vorhin gesagt habe, dass ich eine Gesellschaft, ich habe das vorhin gesagt, klar, es kommt gewisse Mode wieder, nur dass die Gesellschaft mittlerweile halt insgesamt ein bisschen anders aussieht als vor 20 Jahren. Und jetzt halt einfach auch eine Modelwelt entsteht oder ein Modelbild oder ein Anspruch, ob das jetzt bei Germany's Next Topmodel ist oder bei uns, weil ganz ehrlich, die Models, die ich buche oder die du buchst, die haben die gleichen Maße wie bei Germany's Next Topmodel und die ziehen dann die Klamotten an. Sicherlich gibt es auch ein, zwei Agenturen dazwischen, die auch Models mit anderen Größen haben, aber grundsätzlich prägen auch wir da das komplette Bild, wie es denn zu Hause aussehen könnte. Und dann, also die Frage, die ich mir immer stelle, also gerade jetzt mit den ganzen politischen Rahmenbedingungen ist, was passiert, wenn da auch die Kommunikation zwischen dem Unternehmen und dem Rest der Gesellschaft einfach abreißt? Weil natürlich kaufen die Leute die kaufen sich ja, wenn du ein Produkt kaufst, ne, es gibt mehrere Produkte, die können alle das Gleiche, das eine ist teuer, das andere ist billig und je nachdem, wo du dich siehst, also du kaufst dir ja ein Image zusammen. Und wenn du es dann schaffst, mit so einem Übersprung oder eben so diese Nuance zu viel als Unternehmen einfach, ja, die Verbindung zu den Kunden zu verlieren.
Dann wird alles, also ich glaube, was grundsätzlich passiert ist, wir werben ganz oft mit grauem, egalem Mist. Wenn wir uns so Werbeproduktion angucken, die sehen ja aus
wie... Ich finde es nicht fair, dass du meine Bilder als grauen, egalen, einheitlichen und monochromen Mist titulierst.
Nee, nicht deine Bilder, aber das, wie wir ganz
wie
oft Werbung machen. Nein, wie wir ganz oft Werbung machen. Deine Bilder funktionieren da tatsächlich relativ ähnlich. Das erkläre ich gleich, wie ich das
Mist
meine. Wie der graue Mist, das erkläre ich aber gleich. Es ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist ja das, was deine Bilder auszeichnet.
Ich weiß. Also nicht, dass es sie auszeichnet, sondern ich weiß, wie du es meinst. Also
das, warum Werbung uns emotional kalt lässt, warum Bilder uns oft emotional kalt lassen, nicht nur Werbung, sondern so inszenierte Fotos und so Fotoshootings, basiert ja ganz oft einfach nur auf Sparzwängen. Das basiert ja auf rationalen Überlegungen. Also wir können, wenn wir davon ausgehen, dass Fotos ich fange den Satz nochmal von vorne an.
Also, gerne.
Ja,
Ich dachte, ich bin der Einzige, der sich immer irgendwo aufhängt und versucht, die Kurve wieder zurückzukriegen. Nee, weißt du? Und ich denke dann immer, ey, kannst du jetzt sagen, ich fange nochmal von vorne an? Ja, nein. Und du hast den Mut. Herzlichen Glückwunsch.
Das war ein Systemabsturz gerade kurz.
nein, Benjamin von Stuckrad-Barre hat gesagt, in so einem Moment muss man einfach total zusammenhangslos sagen, da bin ich ganz anderer Ansicht.
Da bin ich ganz anderer Ansicht.
Ja, und plötzlich steht alles auf dem Kopf. Okay, also, Entschuldigung.
Also, wenn wir ein geiles Foto machen, dann ist in jedem Detail etwas drin, was wir geil finden. Wir konzipieren ein Werbefoto. Dann suchen wir uns das geile Sofa aus und die geilen Kissen, die dazu passen und die geile Decke, die dazu passt und wir legen den geilen Teppich davor, wir gehen in die geile Wohnung. Ne, suchen wir uns wirklich ein gutes Setting aus.
Ja.
Dann reden wir aber mit irgendeinem Marketing-Mitarbeiter und hören, naja, das Foto muss aber international funktionieren. Das bedeutet...
Kein rotes Kleid mehr.
Wir können nicht dieses Kleid anziehen und wir müssen jetzt bitte aber auch auf dieses Sofa verzichten, weil in dem und dem Land würde sich keiner ein solches Sofa kaufen.
Könnte die Fußhaltung bitte ein bisschen anders sein? Es gibt Länder, da dürfen die Fußflächen nicht von unten gezeigt werden.
Genau. Und wenn wir auf all diese Faktoren immer Rücksicht nehmen... Und zwar aus einem rein wirtschaftlichen Zwang, weil wir wollen ein Foto machen, das überall gezeigt werden kann. Wir wollen nicht eine zweite Produktion machen. Es ist uns nicht wert, individuelle, gute Fotos für individuelle Märkte zu machen, sondern wir brauchen den VW Golf unter den Fotos.
Ja, aber da gehe ich vielleicht einen Schritt zurück. Es geht nicht mal nur um internationale Märkte. Ich zitiere da gerne Paul Ripke im Pickdrop-Podcast, der zu seinem Fotoshooting von Neymar gesagt hat, es wird halt einfach kein geiles Bild, wenn du 10 Leute glücklich machen musst, die alle einen anderen Anspruch haben.
Genau. Und dann kommt noch hier Marktforschung und dann kommt da noch das. Und dann wollen wir das plötzlich auch noch auf dem und dem Markt. Und dann muss das Model plötzlich auch so aussehen, dass es international überall funktioniert und in jedem Land leben könnte. Das hatte ich mal bei einem Fotoshooting. Dann bist du ja auch irgendwie...
Na gut, man könnte es auch so lösen wie die amerikanische Stockfotografie. Ne? Das ist, die haben ja auf jedem Bild... einen gelben, einen grünen, einen schwarzen und einen weißen.
Ja, jetzt hatte ich neulich aber das Briefing für einen Kunden. Wir müssen mehr Vielfalt in Bildern zeigen, aber nicht mehr so viel Vielfalt in einem Bild, weil das dann auch unglaubwürdig wird.
Oh, das ist schön. Können wir da irgendwie noch was reinbringen, das irgendwie, ne, das soll auch Nachhaltigkeit zeigen.
Ja, und tut mir leid, damit kann man dann einfach, also wenn wir Bilder, die Kultur sind, ne, die Kunst sind, durchrationalisieren und messbar machen und da sind wir so ein bisschen tatsächlich beim Thema, da sind wir bei Adorno, da sind wir bei der Dialektik der Aufklärung.
Alter!
Das ist, wenn wir
Dinge... Wir können hier nicht über Adorno und Niklas Luhmann reden, das geht nicht.
Niklas Luhmann lassen wir aus? Systemtheorie brauchen wir gerade nicht.
Okay.
Aber wenn wir die Dialektik der Aufklärung nehmen und von der Theorie ausgehen, dass...
Stopp. Kurz zurückspulen. Dialektik der Aufklärung. Aber jetzt musst du einen Tuck langsamer reden, damit ich dir folgen kann.
Okay. Wir gehen davon aus, dass wir uns alle einig sind, dass Rationalität und Sachlichkeit und all das, alles ganz nach Kant, total unserem Wertekontext entspricht. Ne? Also wir wollen alle logisch Dinge hinterfragen, wir wollen Dinge begründen, wir wollen Dinge, wir wollen in einer rationalen Gesellschaft leben. Und wir wollen auch in unseren Fotos Ordnung in Dinge bringen. Haben wir gerade gesagt, wir haben eine chaotische Welt und wir bringen mit unseren Fotos ja auch Ordnung da rein. Und jetzt fangen wir aber an und messen auch die ganze Zeit Fotos. Wir nutzen Fotos nicht mehr, um Ordnung irgendwo reinzubringen oder um Kultur zu schaffen, sondern als blöde Bebilderung für eine Verkaufsargumentation. Und wir gucken nur noch, ist es günstig, ist es wirtschaftlich, ist es dies, ist es das, ist es jenes. Dann verliert das Foto jegliche Wirkung, die es haben kann. Und damit verlieren wir eben auch die Kultur, die Kunst, die Gestaltungshöhe und damit verlieren wir vor allem aber auch den Betrachter.
Die Verbindung zu dem Großteil der Gesellschaft.
Ja.
Sehr geiler Bogen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir immer nur durchschnittlichen Mist produzieren, wir gar keinen mehr erreichen. Und ich glaube, dass eine spitze Zielgruppenkommunikation, die sich was traut, viel besser funktioniert als der langweilige Brei. Gucken wir uns mal, jetzt muss ich doch eine Spitze gegen Influencer und Creator geben.
Jetzt bin ich gespannt, wer kommt.
Nee, ich will gar keine Namen nennen. Wir sind hier in Hamburg. Und wenn wir jetzt die ganzen Hamburger InfluencerInnen angucken, die gleichen Wohnzimmer mit den gleichen Perlenohrringen und in Winterhude oder Eppendorf in der gleichen Altbauwohnung, in den gleichen Fitnessstudios, in den gleichen Sportklamotten zeigen. Irgendwie funktioniert das ja scheinbar wirtschaftlich, weil das eine gewisse Traumwelt aufmacht. Aber es ist doch langweiliger Blödsinn. Da ist ja keine Spitze drin. Das ist... Ich habe neulich...
Frage dazwischen. Dass es langweilig ist, ja, ist es für dich? Für mich ist es auch langweilig. Die Frage ist, und das ist das, was ich mich manchmal frage, ist es für die breite Masse langweilig? Das frage ich mich immer, wenn ich, oder auch rückwirkend immer, wenn ich an Orten war, die auf den Titelseiten von Reisemagazinen waren. So, weil wenn du auf diese Orte kommst, aber es ist scheißegal, ob du jetzt auf dem Empire State Building, am Grand Canyon oder von mir aus, okay, Tokio, Shibuya, da sind sowieso so viel unterwegs, da fällt das nicht so auf. Ne? Aber es gibt von Herbert Grönemeyer ein großartiges Zitat: Deine einsame Insel ist in jedem Prospekt. Die Frage, die ich mir an vielen Stellen stelle, ist, ob die Realität von ganz vielen Menschen nicht viel niederkomplexer ist und das eigentlich auch vielleicht einen höheren Zufriedenheitsgrad hat, als wenn man sich über Tod und Teufel, so wie du und ich, permanent irgendwelche Gedanken macht und sich überlegt, ja, das ist aber alles viel zu langweilig, weil der Punkt ist bei diesen Influencern, denen folgen 100.000 Leute und die finden das alle geil. Nur weil wir das doof finden, heißt das ja nicht, dass es schlecht ist.
Nö, das ist vielleicht auch nicht schlecht.
Diese Form von Influencing ja der Kitsch der Gegenwart.
Das ist es und es ist mindestens unambitioniert.
Aber es funktioniert.
Aber es funktioniert,
so genau. Wie pur.
So wie pur.
Und die Diddelmaus. Und die Karten mit den Schafen.
Ich war ja als Kind im Diddelmuseum, ne?
Was?
Ja, ich war im Diddelmuseum. Das war eine
riesige Käsehöhle. Weißt du was? Wir fahren schön nach Emden ins Otto-Museum.
Ins Otto-Hus, ja, bin ich dabei.
Ja, mach ich.
Nein, aber also weißt du, es ist...
Wir kaufen uns beide ein Ottifanten-Shirt, definitely.
Ja. Aber ich finde diese Welt, die da aufgemacht wird, ne? Also diese beige Welt, das ist ja immer eine beige Welt. Und es ist immer... diese monochrom beigen Wohnzimmer und so. Jetzt gerade ist der Trend, es wird alles bunter. Mal gucken, ob das lange bleibt oder ob es bald wieder beige ist.
Ich war schon beige, da wussten die noch nicht mal, dass es Instagram gibt.
Das stimmt. Du bist für mich der Verfechter von Normcore. Das habe ich dir neulich schon mal erzählt.
Von Normcore?
Normcore. Dieser Bekleidungsstil, der darauf basiert, den durchschnittlichen Deutschen also der Norm zu entsprechen, aber so den Durchschnitt zu zeigen. Das entspricht auch wieder deinen Fotos. Also, das muss ich jetzt an dieser Stelle kurz mal aufklären. Ich bewundere ja deine Herangehensweise an Fotografie und ich bewundere, wie du es schaffst, tatsächlich in jedem Umfeld, egal ob das ein DAX-Konzern oder ein Mittelständler ist und ob es da das durchdesignte Büro oder die Raufasertapete gibt, schaffst du es ja, eine Bildwelt aufzumachen, die im besten Sinne gemeint generisch ist. Dass du es schaffst, Bilder zu machen in Unternehmen, die du international in jedem Kontext, und das musst du für DAX-Konzerne ja machen, das ist ja dein Job in dem Moment, die du international nutzen kannst, die du mit vorhandenem Bildmaterial mischen kannst, die du mit zugekauftem Bildmaterial mischen kannst und die dadurch einfach universell überall funktionieren. Und das meine ich total positiv.
Ja. Ich nehme das auch also positiv an. Das ist ja, also das habe ich sowohl als Lob, also häufig als Kritik gehört. Andreas Kudowski hat das auch mal so schön formuliert. Bei dir weiß man auf jeden Fall vorher, was man kriegt. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, das ist nett. Man könnte auch sagen, meine Fotografie ist langweilig. Sage, nee, das habe ich nicht gesagt. Naja, vielleicht ein bisschen. Ja gut, das ist im Endeffekt ist das ein Genre innerhalb des Genres und es scheint was zu sein, was eben, genauso wie du sagst, eben auf einem gewissen Level gut funktioniert. Weil sind ja schon ein paar DAX-Konzerne jetzt.
Genau. Und ich finde es auch total schön, dass wir beackern ja manchmal den gleichen Markt. Also es gibt da so ein paar Überschneidungen.
Wir haben sogar manchmal die gleichen Anfragen.
Wir haben manchmal sogar die gleichen Anfragen. Und ich finde es auch total schön, dass wir beide uns hier der Corporate-Fotografie aus ganz anderen Seiten nähern. Du hast mal irgendwann gesagt, für dich ist Corporate-Fotografie die kleine Schwester des Journalismus, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie sowas hast du formuliert.
Ja, die hübsche oberflächliche Schwester des Bildjournalismus. Also sie funktioniert vom Grundprinzip nach einem ähnlichen Prinzip, ist aber so ein bisschen aufgeputzter und einfach auch nicht so ehrlich.
Genau, und für mich, ich rolle das ja von der anderen Seite auf, für mich ist die Corporate-Fotografie eher die Cousine der Werbefotografie.
Oh, warte. Die Cousine der Werbefotografie.
Oder wie auch immer. Ne? Aber ich sehe Corporate-Fotografie, glaube ich, werblicher als du. Wir arbeiten ja auch gänzlich unterschiedlich. Du blitzt relativ selten. Ich blitze ständig. Ich leuchte Szenen aus. Ich arrangiere ganz viel um. Ich räume teilweise halbe Büros aus, um sie dann wieder neu einzuräumen. Und inszeniere.
Also verwüsten kann ich auch.
Nee, ich mach schöner. Behaupte ich.
Also ich wäre ja gern mal bei dir dabei, aber ich glaube, wenn wir gegenseitig beieinander dabei wären, das würde diesen Ablauf stören und es irgendwie so ein bisschen nervös machen, oder?
Nee, ich nehme dich als Assistent mit.
Deal.
Machen wir.
Deal.
Habe ich Bock drauf. Also ich glaube, das wäre ganz spannend, weil wir an 5 Stellen wirklich komplett unterschiedlich an Bilder rangehen und denken. Also Beispiel, mir ist es neulich bei einer Produktion aufgefallen, dass ich bei einem Bild in Autopilot verfallen bin. Und zwar, es gibt ja manchmal diese Bilder, die hat man schon 100 Mal gemacht.
Ja.
Bei mir ist das, wir brauchen jetzt noch ein Foto, wo ein Mensch etwas am Schreibtisch arbeitet. Oder könnten wir noch wen Zweites dazu holen? Und
der Zweite könnte dann so daneben stehen und auf den Monitor zeigen.
Genau, und das finde ich ja tendenziell, also dieses Bild braucht fast jedes Unternehmen, das ist ein wichtiges Foto in der Kommunikation. Und ich finde das mit 2 Menschen auch immer noch mal schöner als mit einer Person alleine, weil ich finde, es muss ja in so einem Bild eine Geschichte passieren. Und eine Person sitzt vorm Rechner, ist relativ schnell erzählt. Und dann ist mir aber aufgefallen, wie ich wirklich in Autopilot verfalle. Und das ist dann, ja, ich mache das Bild seitlich und dann fotografiert man meistens in Richtung eines Fensters. Und dann können wir jetzt schon mal die Kabel da irgendwie alle zusammenknoten und dann wollen wir die aus dem Bild nehmen und dann holt doch mal einen Laptop, weil ich möchte bitte auch, dass ein Bild auf der Webseite, auf dem Rechner ist und das soll nicht die Firmenwebseite sein. Leute, das glaubt euch doch keiner, das ist meistens der erste Impuls. Ja, dann öffne ich mal unsere Webseite, dann ist es ja auch gebrandet. Ja, weil du bei der Arbeit immer auf deiner eigenen Firmenwebseite rumsurfst. So, dann öffne doch mal eine bunte Excel-Tabelle.
Können wir im Hintergrund nicht irgendwie unser Firmenlogo noch mit draufbringen?
Genau. Und dann öffne doch mal eine bunte Excel-Tabelle, damit da was schön Buntes passiert. So, dann nimm doch mal bitte dein Familienfoto vom Schreibtisch runter, weil Persönlichkeitsrechte. Und dann nimm doch mal bitte das weg, nimm doch mal bitte das weg. Hast du eigentlich irgendeinen Gegenstand, den du so im Alltag immer bei dir hast, mit dem man dich kennt? ach ja, dann leg doch das dann nochmal mit auf den Tisch, damit wir irgendwie ein bisschen Persönlichkeit im Bild haben. Und jetzt nehmen wir die zweite Person. Ach, es wäre aber eigentlich schön, wenn nicht der Mann der Frau was erklärt. Da sind wir wieder bei unserer Verantwortung, die wir gesellschaftlich haben und wie wir irgendwie Klischees reproduzieren oder nicht. Dann machen wir doch mal, dass die Frau dem Mann was zeigt. Oder wir nehmen zwei Frauen aufs Bild, weil wir sonst auf allen immer nur Männer zu sehen haben. Und das rattert bei mir innerhalb von 3 Sekunden auf Autopilot durch. Und so gehe ich so ein Bild an. Und ich glaube, du würdest das Bild ganz anders angehen.
Nein.
Nein?
Nein. Die Antwort ist nein. Nee, vom Grundprinzip ist es genauso. Ne? Also das ist ja so, dann guckt sich jetzt jemand ein Bild an, irgendwie im Corporate-Bereich, ob ich das gemacht habe, ob du gemacht hast. Und jemand denkt sich, oh Mensch, ey, was eine kreative Leistung. Und auf die Idee muss man erstmal kommen und überhaupt und so weiter und so fort. Nein, das ist es nicht. Grundsätzlich ist es so, dass du, glaube ich, erstmal irgendwann anfängst. Ja, und dann kommst du in eine Situation, genau so ein, ich nenne das manchmal die Arschlochfotos. Ne? Sage ich auch dem Kunden, ach Mensch, jetzt haben wir noch so ein Arschlochfoto. Ich sage in dem Moment aber auch, dass mich genau diese Bilder mittlerweile maximal challengen. Du hörst was?
Nee, ich wollte gerade den Satz dazwischen gehen, weil ich finde, das ist überhaupt kein Arschlochfoto, weil das ist ein total wichtiges Foto, ja, in der Kommunikation.
Nein. Von der Herangehensweise.
Und das Foto macht mir auch Spaß, weil mir ist scheißegal, welches Bild ich mache, ich kommuniziere mit einem Menschen, während ich fotografiere, und das ist das, was mir Freude macht.
Nein. Es geht mir an der Stelle um das Framing. Weil der Punkt ist, dass genauso wie du, das ist ein Ding, wo ich eigentlich immer auf Autopilot laufe. So, und wenn du so eine Situation das erste Mal hast, als allererstes Mal als Fotograf, stehst du davor und denkst, oh Scheiße, zwei sind am Schreibtisch, wie löse ich das? So, dann wirst du das erste Mal machen, dann bist du damit nicht zufrieden, dann machst du das zweite Mal beim nächsten Job wieder und du entwickelst es immer weiter. Und jede dieser Varianten und mit dem, was du machst, deshalb, ich gehe genauso vor wie du. Ja, dann probierst du dir was aus, da was aus, und dann hast du durch Kleinigkeiten plötzlich Bilder, die sind auf den Hauch besonders. Ja, und dann hast du aber irgendwann, wenn du es das 30. oder 40. Mal gemacht hast, das Gefühl hast, okay, es ist ausgereizt. Und dann entwickelst du auch auf so eine Szene, also ich manchmal, wenn das dann auf dem Plan steht, kriegst du das Briefing und dann steht dann irgendwie, ja, so zwei Leute stehen irgendwie am Schreibtisch. Ne, der kriegt schon so einen Hals. Ne, ich weiß, es muss gemacht werden. Ich weiß, es ist wichtig fürs Unternehmen. Ich weiß, es muss kommuniziert werden. Ich weiß theoretisch auch, das sind ganz andere Leute als auf meinen anderen Bildern, weil es ja andere Menschen sind. Es sind auch keine Models. Wenn du jedes Mal Models hättest, dann wäre es ja wirklich irgendwann genau das Gleiche, nur mit anderen. So, und ich nenne die Arschlochfotos, weil diese Arschlochfotos mich am meisten herausfordern. Ne? Die stehen da, die Situation steht da und schreit mich dann an und sagt, so einfach mache ich es dir nicht. Und das ist der Moment, wo mein Spieltrieb einsetzt und wo ich da davor stehe. Und schwierig wird es dann, wenn du 3 Tage hast und es ist wirklich ein Unternehmen, wo alle immer am Schreibtisch sitzen und du hast das 3 Tage von morgens bis anders abends. Und es müssen nicht 2, sondern 3 oder 4 Personen und es muss immer anders aussehen. Und das ist der Moment, wo ich dann sage, das sind Arschlochfotos, die dann da stehen, mich anlachen und sagen, hahaha, ich mach's dir nicht einfach. Und das ist der Moment, wo ich dann anspringe und sage, das glaubst du. Und jetzt suchen wir nach was, wie wir das doch nochmal besser machen.
Das Witzige ist, dass ich das gar nicht so wahrnehme. Ganz im Gegenteil. Wenn ich fotografiere, komme ich immer vom Menschen aus. Ne? Mir geht's immer um den Menschen. Mir ist manchmal, nein, das Foto ist mir nicht egal, aber das Foto wird bei mir ganz schnell zweitrangig. Im Sinne von, ich finde die Situation zu geil, gerade Menschen kennenzulernen, Orte kennenzulernen, Situationen kennenzulernen, mich zu unterhalten. Und da kommt es mir ganz gelegen, wenn das Foto, also das Setting, das Framing, das Aufbauen des Sets auf Autopilot läuft. Weil...
Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Es ist total geil. Ich kann dann einfach irgendwie das Foto machen, ich muss mir keine Gedanken machen, ich kann mich mit dem Menschen unterhalten. Und ich finde dann, dass dieses Foto zu machen...
Also du meinst den Autopilot durchaus positiv?
Der ist durchaus positiv.
Ah, okay.
Weil auch... Also
das klang für mich so wie Autofokus. Und das wurde früher ja, wie du machst mit Autofokus.
Es ist beides, es ist Fluch und Segen. Ne? Also es ist einerseits ist das natürlich... die Spannung im Bildaufbau ist weg. Also das ist so wie meine ersten Gruppenfotos, die ich mal fotografiert habe, früher, wie nervös ich war, weil... Oh Gott, da stehen jetzt 30 Leute und warten auf mich. Und dann verfällt man in so eine Hektik. Das ist, oder wenn, ich habe früher in einer Band gespielt, ne? Diese Nervosität, bevor man auf eine Bühne geht, die ist ein total geiles Gefühl. Und wenn man das irgendwann nicht mehr hat, das nimmt einem auch was. Und das ist ja auch, oh, ich mache ein Foto, das habe ich noch nie gemacht. Und dann ist man so aufgeputscht und findet das total geil. Das habe ich halt nicht mehr, dadurch, dass ich diesen Autopilot habe und da durchlaufe. Habe ich auch vor Jobs nicht mehr. Ich bin vor Jobs nicht mehr aufgeregt.
Gar nicht mehr?
Gar nicht mehr, weil ich weiß, dass ich mit einem guten Bild nach Hause gehe.
Ich bin ganz offen aufgeregt. Nee,
gar nicht. Also jetzt, nicht so
Panik, das klappt nicht, sondern es ist nicht mehr jeder, ne? Definitely not. Also es gibt aber immer wieder welche dazwischen, wo das so ist. Aber für mich ist das auch, also die Arbeitsweise ist sehr ähnlich. Es gibt viele Sachen, die auf Autopilot sind, aber wenn die so runterlaufen, denke ich mir irgendwie, ja, ich muss aber irgendwo noch einen draufsetzen. Und mein Problem ist, dass ich dann mit den Leuten, genauso wie du, ich quatsch mich ja mit denen fest, ne? Weil ich find's spannend, was die machen, wer die sind, wo ich bin, was ist das für ein Unternehmen, wie funktioniert das? Und es ist mir egal, was das für ein Unternehmen ist, ob es ein Büro oder sonst was nicht, mich interessiert das brennend. Ja, und dann denke ich, manchmal habe ich auch echt Lust, mich noch weiter mit den Leuten zu unterhalten. Und dann kommen wir, ja, Entschuldigung, können wir vielleicht noch mal auf den Zeitplan gucken? Also wir sind hier langsam ein bisschen im Rückstand. Wir müssen auch fotografieren.
Ja, mein Gott, aber da müssen sie dann einfach mal durch. So. Aber nee, ich sehe das dann eher wie, das Set ist ein Selbstläufer. Und ich habe immer ein Fallback. Wenn alles nicht klappt, weiß ich ja, wie ich das Bild machen kann. Ne? Das habe ich ja schon 5-mal gemacht. Das ist total geil. Das ist so ein Sicherheitsnetz und das Bild mache ich auch immer. Den Standardschuss. Ja, zeig mal darauf, aber nicht so mit ausgestrecktem Finger, sondern eher mit offener Hand.
Ja, weil, guck mal leicht am Monitor vorbei.
Genau, wenn du oben links in die Ecke,
das fühlt sich für dich scheiße an, sieht auf dem Bild nicht so scheiße aus, wie es sich anfühlt.
Genau. So. Und lächel doch mal, ich will jetzt nicht meine 3 Witze schon verschießen. So, ich kann ja nur 3. Das stimmt, ich kann exakt 3 Witze und Assistenten hassen mich dafür.
Weißt du was? Ja, wir haben jetzt ein paar Fragen beantwortet, aber ich habe das Gefühl, es sind noch mindestens genauso viele Fragen offen, wie das, worüber wir gesprochen haben.
Ja, aber bevor du jetzt weitermachst, will ich ganz kurz auf einen Punkt kommen. Bevor du mich unterbrichst, will ich auf einen Punkt kommen. Und das ist nur, wenn ich auf Autopilot laufe und mich nur um den Menschen kümmern kann in dem Moment, dadurch, dann ist das für mich nichts anderes als eine Studiofotografie. Eine Studiofotografie in der Hohlkehle. Da ist der Rest ja auch nicht kreativ. Die Hohlkehle ist immer eine Hohlkehle. Und da habe ich nur den Menschen, mit dem ich ein Bild gestalte. Und das habe ich auch, wenn ich dieses Schreibtischfoto auf Autopilot mache. Das ist wie einen Menschen vor einer weißen Leinwand zu fotografieren und nur auf den Menschen zu gucken. Und das ist tatsächlich, finde ich, wenn man das so versteht, dann auch eine total spannende Fotografie. Das ist nichts anderes als Richard Avedon vor weißer Wand und trotzdem ist es ein spannendes Bild. Das ist nur der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte.
Okay, halten wir fest, Corporate-Fotografie hat durchaus ein Niveau von Richard Avedon. Es geht um die direkte Verbindung zwischen Fotograf und, wie nennt man das denn, Subjekt, Objekt?
Mensch.
Mensch, okay.
Ich sehe auch den Menschen in dir. Nils Hendrik Müller, menschlich betrachtet.
Hendrik Lüders, ich weiß gar nicht, hast du auch einen Doppelnamen? Nein.
Nein. Man sagt ja, Kinder mit Doppelnamen sind kreativer, deswegen beneide ich schon immer alle, die Doppelnamen haben und ich hätte gerne einen.
Ja, ich kann dir gerne einen abgeben.
Ja, aber ich glaube, rückblickend kann man sich damit auch nichts mehr erkaufen.
Also ich möchte mich an dieser Stelle bei dir erstmal bedanken. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich habe auch vermutet, dass es ungefähr so wird. Ich bleib dabei. Es wäre für mich ein absoluter Albtraum, mit dir in einem Studio, an einem Schreibtisch oder an zwei Schreibtischen gegenüber zu sitzen. Wir würden zu viel kommen, nur nicht zum Arbeiten. Ich glaube auch, wir sind hier noch nicht fertig. Also wir schließen hier für heute. Aber ich habe noch so viele Fragen auf meiner Liste. Ich gehe mal davon aus, vielleicht sollten wir uns einfach nochmal begegnen.
Vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte. Und ja, unbedingt lass uns das bitte machen, weil wir haben eigentlich gar nicht über Fotografie geredet.
Nee, das haben wir irgendwie vergessen.
Und auch irgendwie, ich erzähle euch allen nochmal was über den BFF-Förderpreis in Ruhe und über den Berufsverband und über Fotografie und an welchen Stellen ich Nils mag und an welchen nicht. Weil das ist ja alles auch auf Gegenseitigkeit. Ich mag den zum Beispiel viel lieber, wenn der wütend ist, als wenn der gerade eine gute Phase hat. Das macht viel mehr Spaß. Da kann man hervorragend streiten, das finde ich sehr schön.
Ich streite mich auch gerne mit dir. Es gab einen Versprecher, das ist der letzte Satz jetzt. Ich verspreche es, nicht nur, weil deine Freundin gerade ans Fenster klopft. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, ob wir uns unterhalten wollen. Und ich habe einen Wunsch geäußert, wie unsere Unterhaltung ist, nämlich so wie jede Unterhaltung. Und ich wollte offen und respektvoll sagen. Und rausgekommen ist offen und respektlos. Und wir haben schon überlegt, ob das nicht eigentlich der geilere Podcast-Titel ist.
Nee, mein erster Impuls war, dass ich dir sagte, das klaue ich. Ich weiß noch nicht, wofür ich das verwenden werde, aber das werde ich irgendwann verwenden.
Übel und gefährlich, offen und respektlos. Danke, Hendrik.
Dank dir.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.